Es wurde schon gesagt, das Thema ist heute Väter und Mütter im Glauben. Geistliches Wachstum durch Nachahmung. Und ich hatte mir irgendwie so gedacht, ich würde ganz gerne irgendwie anknüpfen an meine letzte Predigt, aber irgendwie möchte ich auch an die Männerfreizeit anknüpfen. Und dann ist mir das Thema so gekommen und ich dachte, yo, das verbindet irgendwie beides. Vor 2 Wochen hatte ich gepredigt, wie geistliches Wachstum gelingen kann. Wir haben auf der Männerfreizeit darüber geredet, was einen Helden ausmacht im Reich Gottes. Ein Vorbild, Väter und Mütter im Glauben, geistliches Wachstum durch Nachahmung. Und ich möchte gerne mit euch, heute wird es keine Präsentation geben, ihr dürft gerne eure Bibeln zücken, wenn ihr sie dabei habt. Ich möchte gerne aus dem 1. Thessalonicher Brief mit euch einige Verse anschauen. So ein bisschen weiter hinten, überblättert man sehr schnell diesen Brief. Die Paulusbriefe sind ihrer Länge nachgeordnet, deswegen sind die kurzen immer hinten. Man findet sie so schwer. Unser Predigttext ist im Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Aber ich möchte gerne auch das komplette 1. Kapitel vorlesen. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Ab hier beginnt jetzt der Predigttext. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend. Um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Amen. Das war jetzt sehr viel Text. Warum greift ein Paulus zur Feder? Es ist nicht so, wie es vielleicht mir jetzt geht, wenn ich einen Artikel schreiben möchte oder einen Beitrag schreiben möchte. Ich habe einfach ein Thema auf dem Herzen, ich erarbeite mir das systematisch und dann präsentiere ich das. Oder wie es einige Pastoren machen, dass sie ein Buch schreiben über den christlichen Glauben und dann alles schön kleingliedrig darlegen. Diese Fälle haben wir im Neuen Testament nur sehr, sehr wenig. Es ist meistens eine Reaktion auf einen Vorfall. Etwas ist passiert und die Apostel beantworten Anliegen. Und wir haben in diesem großen Text eben gerade immer wieder gehört, wie Paulus die Geschwister, auch wenn jetzt hier nur Brüder im Text stehen, so sind doch auch die Frauen gemeint. Wir wissen, dass in den Gemeinden auch viele Frauen waren. Gott sei Dank, preist den Herrn. Die Geschwister werden angeschrieben und an etwas erinnert. Ihr wisst doch noch, oder? Könnt ihr euch noch erinnern? Da war mal was. Ja, warum muss man das tun? Wenn ich jemanden erinnern möchte, dann habe ich irgendwie den Eindruck, der hat was vergessen. Wenn alles klar ist, dann brauche ich nicht sagen, ich möchte dich übrigens erinnern. Mein Handy hat so schöne Erinnerungsfunktionen, ja. Super wichtig, ja. Weil mein Kopf ist wie ein Sieb. Ich brauche die Erinnerung. Und die Thessalonicher haben doch eigentlich gewusst, da war mal ein Paulus mit noch ein paar anderen Brüdern und die haben irgendwas dort gemacht. Die haben ihnen was erzählt. Und das gerät in Vergessenheit. Und deswegen greift Paulus zur Feder. Und er schreibt. Und ich glaube, wir haben eben gerade gemerkt, wie viel Herzblut er in dieses Schreiben legt, woran er sie erinnern möchte, was sie dort gemacht haben. Dieser Text ist für mich sehr, sehr gewichtig, wenn es darum geht, Vorbild im Glauben zu sein. Weil wir hier etwas von Paulus Herz als Vorbild mitbekommen. Ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit, in unserem Breitengraden zumindest, ich kann ja nur für uns Deutsche sprechen, dass wir es unglaublich notwendig haben, dass wir starke Vorbilder brauchen, dass wir starke Leiter haben. Jetzt denkst du vielleicht, ich bin kein Leitertyp. Musst du auch gar nicht. Nicht jeder kann die erste Position spielen, ja? Ich habe einen Freund, der hat immer versucht, Leitungsposten einzunehmen. Und er hat das immer versucht. Und irgendwann hat er gesagt, Waldemar, ich habe das mal so reflektiert. Ich habe gemerkt, ich bin nicht der erste Mann. Ich fühle mich richtig wohl und meine Gaben kommen dann zur Entfaltung, wenn ich am zweiten Posten bin. Also dem Captain oder dem Kapitän zuarbeite. Zwar auch noch in Leitungsfunktion, aber nicht der erste Mann. Das ist nicht mein Platz. Ich brauche diesen zweiten Posten. Ich brauche auch den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten. Aber in allem, was man tut, stellt man etwas dar. Es hat Ausstrahlungskraft. Und ob ich will oder nicht, ich bin ein Vorbild. Hoffentlich ein gutes. Und ich glaube, wir brauchen starke Vorbilder. Ganz konkret in Deutschland hat das mit unserer Geschichte zu tun. dass wir Schwierigkeiten haben, wenn wir von Autoritäten sprechen. Da wird uns komisch. Rainer hat es vorhin erwähnt, dass wir auf der Männerfreizeit über das Amt des Königs, des Priesters und des Propheten gesprochen haben. Und gerade bei dem Amt des Königs, der ja herrschen soll, da wurde es den meisten Männern mulmig. Herrschen, ist es nicht ein bisschen heftig, solche Begriffe zu verwenden? Wir sind so geprägt davon, dass wir eigentlich in vielen Bereichen gar keine Leiterkultur mehr haben. Wenn Menschen Verantwortung nehmen, dann oft maximal nur noch dafür, um zu moderieren, um zu vermitteln. Mediator nennt man solche Menschen. Das sind wichtige Posten, wichtige Ämter, das braucht man. Menschen, die vermitteln. Aber ich glaube, wir stellen uns selber Beine, wenn wir keine Personen haben, die auch sagen können, was Sache ist, die geradeaus zeigen können. Und das habe ich in den letzten Tagen, ich hatte eben gerade davon etwas erzählt, habe ich gemerkt. Wir haben richtig Angst zu sagen, da geht's lang. Denn wenn ich sage, da geht's lang, dann verliere ich automatisch diejenigen, die den ganzen Tag da lang gehen. Und deswegen sage ich lieber nichts. Und sag einfach, du gehst da lang und du gehst da lang. Lass uns doch die Einheit in der Vielfalt feiern. Ganz ehrlich, Vielfalt ist wichtig. Wir sehen auch im Neuen Testament, dass Vielfalt wichtig ist. Aber sowas ist hohles Geschwätz. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen eine Anweisung. Wir brauchen Klarheit. Wenn wir nur einen Moderatoren gebraucht hätten, dann wäre Jesus Christus nicht gekommen. Interessant ist, wie Jesus Christus vermittelt hat zwischen Mensch und Gott, indem er gesagt hat, da lang. Wir brauchen klare Ansagen. Wir brauchen Vorbilder, die wissen, wo es lang geht, wo wir hinschauen können und gerne nachlaufen. Und sowas ist auch nicht einfach. Es ist notwendig. Ich habe letztens mit meinem Bruder geskypt, also so ein Videochat. Und mein Bruder hat ein... Ja, also ich sehe meinen Bruder dann im Bildschirm und er redet. Ich mache meinen Computer an und dann sehe ich meinen Bruder vor meinen Augen und ich kann mit ihm telefonieren und gleichzeitig sehen. Übrigens, tolle Technik. Und mein Bruder hat einen kleinen Sohn und er freut sich total über den Kleinen und wir uns auch. Und das ist wirklich ein Geschenk, dass man so eine Technik hat und wir ihn ein bisschen erleben, unseren kleinen Neffen. Und ich habe viel mit meinem Bruder gesprochen, wir haben uns ausgetauscht und der Kleine, der saß ihm die ganze Zeit auf dem Schoß. Und der hat richtig Energie, ja. Eine frohe Natur ist in Bewegung. Er sieht mich im Bildschirm. Ja, er kann auch nicht Onkel Waldemar sagen. Aber er sieht, da ist etwas. Und er nimmt wahr, was ich mache, wenn ich lache. Also ganz, ganz krass lache. Das mache ich nicht jetzt vor euch. dann ist es schön zu sehen, wie in dem Gegenüber diese Botschaft ankommt. Und auf einmal eine Antwort zurückkommt. Das ist so genial. Alle, die mit Kindern zu tun haben, hatten oder selber Kinder haben, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Und dann hat er ein bisschen Thermik gemacht auf dem Stuhl und war ein bisschen lauter, wir wollten aber reden. Und dann guckt er seinen Sohn an und dann sagt er, nein. Und dann schüttelt er dabei den Kopf. Ich war so cool. Der Kleine, der guckt ihn einfach an und schüttelt auch den Kopf. Und dann habe ich einfach aus Spaß, obwohl es nichts zum Nein sagen gab, einfach mal in die Kamera geguckt und einfach so den Kopf geschüttelt. Nein. Und dann. Ich glaube, so wie Es ist wirklich ein flaches Beispiel. Aber so wie Kinder aufwachsen und Vorbilder brauchen, Menschen, die sie annehmen, die auf ihre Ebene kommen, auf ihre Ebene kommunizieren, in guter Art und Weise kommunizieren. Das ist so wichtig für ein Kind, dass das annehmen kann und nachahmen kann. Genauso gefährlich ist es natürlich, wenn man falsch kommuniziert, ein falsches Vorbild ist. Und das sehen wir zu Genüge, da müssen wir einfach mal die Lehrer und Erzieher unter uns hier mal fragen, was dann daraus wird. Es ist also, aus unserer menschlichen Praxis wissen wir einfach, es ist wichtig, ein gutes Vorbild zu sein, gute Vorbilder zu haben. Und das hat es mir gezeigt in diesem Videochat mit meinem kleinen Neffen, so ein simples Beispiel. Und so ist es im geistlichen Bereich. Für geistliches Wachstum, Wachstum im Glauben, brauchen wir gute Vorbilder, um ihnen nachzuahmen. Und wir finden im Neuen Testament immer wieder so Hinweise, wie einige Personen so Vater-Kind-Verhältnisse hatten. Paulus und Timotheus, er sagt öfter, der Timotheus, das ist mein Kind. Petrus und Markus sind auch so eine Einheit, Vater, Kind. Interessant ist, dass Paulus, Petrus, Johannes und der Autor des Hebräerbriefschreibers öfter die Gemeinde an sich als Kind bezeichnet. Und indem ein Autor das schreibt, Kind, sagt auch gleichzeitig, ich bin auch dein Vater. Was ich dir sage, ahm es nach. Wir kommen bei diesem Thema nur zu einer Schwierigkeit. In Matthäus 23, in Vers 9, da sagt Jesus Folgendes. Ihr aber lasst ihr euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer, ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der himmlische. Lasst euch auch nicht Meister nennen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Jetzt haben wir aber in der Bibel so Vater-Kind-Beziehungen und Jesus sagt aber, macht es nicht. Ich schiebe das vorne weg, vielleicht kennt jemand diese Passage und es kommt ihm auf, deswegen möchte ich das vorweg schicken. Jesus hat recht mit dem, was er sagt und das sollen wir nicht tun. Was er vor allem hiermit meint, ist, dass man die Stellung, die nur Gott zukommt, diese erhabene Position, dass wir nicht Menschen für Gott einsetzen. Und dass wir sozusagen Ehre und Ruhm durch gutes Vorbildsein dann empfangen. Ah, gut, dass ich der Vater im Glauben bin. Und man würde Paulus und Petrus und die anderen, würde man auch falsch verstehen, wenn man ihnen jetzt sagen würde, ihr brecht aber hier ein Gebot von Jesus. Das tun sie nicht. Ich habe ganz bewusst das erste Kapitel vorgelesen, aus dem ersten Thessalonicher Brief. Paulus bezeichnet sich als Vater im zweiten Kapitel, aber im ersten Kapitel, die ersten drei Verse, wenn wir nochmal ganz genau hinhören. Paulus, ich überspringe jetzt mal ein bisschen, ich schreibe euch Thessalonicher, in Gott, also in Verbindung mit Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Wir kommen hier schon zu der ersten Voraussetzung, wenn man ein geistlicher Vater oder auch eine geistliche Mutter sein möchte oder geistliche Elternschaft praktizieren möchte. Wer ein Vater im Glauben sein möchte, muss sich erst selber als Kind identifizieren. Es gibt keinen Vater auf Erden, der nicht selber auch Kind ist. Ganz davon abgesehen, ob derjenige seinen Vater kennt. Aber das ist Fakt. Jeder Mensch auf dieser Erde hat Vater und Mutter. Und jeder, der Vater wird, ist selber Kind. Und das schiebt Paulus vorne weg. Ich breche nicht das Wort Jesu. Ich mache mich nicht zum höchsten Vater, zum himmlischen Vater. Ich ordne mich gemeinsam mit euch dem himmlischen Vater unter und aus dieser Perspektive jetzt heraus möchte ich euch etwas vermitteln, wie ein Vater. Das bedeutet, dass wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, Vorbild zu sein für jemand anderen oder jemand anderen auch so anvisieren, das ist so ein Vorbild für mich, dann müssen wir uns immer in diesem Kontext ins Bewusstsein rufen, so eine Beziehung, Vorbildbeziehung, ist niemals unabhängig von Gott. Sie muss immer eingebettet sein in der Beziehung zu Jesus Christus. Wenn du jemanden nacheiferst und nachfolgst, weil du den so faszinierend findest, vielleicht auch in Sachen Glaubensthemen, ja, aber er mehr von sich selber erzählt als von Gott, dann läuft was falsch. Es ist nicht falsch, etwas von sich zu erzählen. Einige gehen so weit, in der Predigt darf man gar kein Beispiel aus seinem eigenen Leben erzählen. Das ist einfach, nein. Ja, also im Neuen Testament finden wir das oft, dass die Apostel sich selber, wir haben es eben gerade gesehen, nehmt mich als Vorbild, ja, aber eingebettet in dem Kontext, was Gott gemacht hat, was Jesus gemacht hat. Und diese Abhängigkeit zu Gott muss immer in diesen Vorbildsbeziehungen da sein. Okay. Ich möchte auf eine weitere Voraussetzung der geistlichen Elternschaft eingehen, die wir in Vers 4 finden. Dort heißt es, wir sind von Gott tauglich befunden worden, mit dem Evangelium betraut zu werden. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Sonntags morgens ist auch ein bisschen Arbeitszeit. Wir sind tauglich aus Gottes Perspektive, um etwas zu tun. Er ist es, der unsere Herzen prüft, und er hat uns etwas anvertraut. Also, Gott prüft den Paulus, er hält ihn für geeignet und er vertraut ihm etwas an. Und diese Tauglichkeit, ich bin tauglich dafür, ich bin zu etwas Nutze sozusagen in dem Sinne, hat etwas mit dieser Herzensprüfung zu tun. Wo es am Ende heißt, Gott, der unsere Herzen prüft. Wenn du weißt, dass du in Verantwortung stehst und Leute dich sehen, auch wie du handelst, Gott prüft dein Herz. Gott möchte dein Herz prüfen und schauen, ob du tauglich bist. Und wenn das der Fall ist, dann passiert etwas für mich Sensationelles. Paulus sagt das hier in seinem sehr schwierigen Deutsch. Wir wurden betraut mit etwas. Gott vertraut Paulus etwas an. Lasst das mal kurz einen Augenblick sacken. Gott ist nicht der irgendwo. Gott prüft, schaut das Herz an und möchte wissen, wie steht es um das Herz? Möchte er Ruhm kassieren? Möchte er der große Macker sein auf der Bühne? Oder hat er ein gebendes Herz? Sieht er den Kontext? Ich bin auch Kind eines Vaters. Und wenn das der Fall ist, dann kommt Gott und vertraut dieser Person etwas an. Das ist, ich finde, ich finde keine Worte dafür. Ich bin immer wieder fasziniert von der Nähe Gottes zu uns Menschen. Dass er nicht einfach hier da lang und so, sondern er kommt und gibt so ein Stück von seinem Kuchen ab, den ich jetzt nehmen darf. Und er nimmt mich in Verantwortung. Und ich darf jetzt handeln. Von ihm habe ich das bekommen, ja? Gott vertraut mir etwas an. Was vertraut er mir an? Das Evangelium. Wir finden dieses Wort in diesem Brief 6-mal. Evangelium. und allein viermal nur in unserem Predigttext. Also es hat eine sehr zentrale Stellung hier. Und Paulus möchte die Thessalonicher wieder auf Kurs bringen, das Evangelium bringen. Und es ist nicht einfach seine Botschaft, sondern er sagte dreimal von den viermal in unserem Predigttext das Evangelium, also die gute Nachricht von Gott. Evangelium Gottes. Das sagt er immer und immer wieder, um zu zeigen, wer hat mir hier etwas gegeben. Ich sage dir nicht einfach meine Ideen und meine Gedanken. Mein Wunsch ist, dass du die Gedanken Gottes kennenlernst. Beschäftige dich mit diesen Gedanken. Aber was spannend ist, was bei Paulus passiert, er sieht, dass Gott etwas anvertraut und das bewirkt in ihm etwas. Er reagiert auf dieses Vertrauen von Gott ihm gegenüber, darauf reagiert er. Und das finden wir im ersten Kapitel in Vers 5. Denn unser Evangelium, ist auch ganz spannend, Gottes Evangelium und unser Evangelium, denn unser Evangelium erging euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Für Gewissheit könnten wir auch sagen, in großer Zuversicht, im großen Vertrauen auf das Evangelium. Okay, das ist jetzt ein schwieriger Gedanke. Gott, Evangelium. Gott geht zu Paulus, hat sein Herz geprüft, er ist tauglich. Du bekommst das Evangelium, bring es. Paulus ist so eins mit dem, dass er sagt, unser Evangelium. Kontext, Gott ist mein Vater. Dieses Evangelium bringe ich, Gott hat mir das anvertraut. Und dann sagt er, es erweist sich nicht einfach nur in dem Gesprochenen, sondern es hat Auswirkungen, Kraft, Heiliger Geist. Es passiert etwas. Und ich habe Vertrauen in das Evangelium. Es erwies sich nicht nur im Wort. Es erwies sich in Kraft, im Heiligen Geist und es erwies sich in Gewissheit. Das bedeutet, wenn Gott mir etwas anvertraut, so verstehe ich Gottes Wort, dann möchte Gott, dass in uns, dass wir nicht nur einfach erkennen, Gott gibt mir etwas, sondern Gott möchte auch, dass ich da mein Vertrauen draufsetze in dem, was er gegeben hat. Dass ich mich darauf stelle und dass ich es jetzt nicht einfach rumschleudere, ja, und einfach, okay, Gott hat mir was gegeben und ich erzähle einfach, sondern ich vertraue auch da drauf. Und in dem, und das finde ich so wunderbar, in der Reihenfolge, wie er das schreibt, indem er das Evangelium bekommt und es spricht und am Ende darauf vertraut, sehen wir in der Mitte diese gewaltigen Aussagen in Kraft und im Heiligen Geist. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass wenn Menschen anfangen, das Evangelium zu verkünden, dass Jesus gekommen ist aus Liebe zu dir, und dich retten möchte. Und wenn man dann darauf vertraut, dass das Gottes Wort ist, das Evangelium Gottes, dann passiert was. Dann werden Menschen befreit, werden geheilt, bekommen Freude in ihr Leben, wo ein Loch ist. Gott füllt das auf. Und das ist so eine wunderbare Dynamik. Und das braucht jemand, der Vorbild sein möchte im Glauben. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Vorbild im Glauben, dann such dir jemanden, wo du das findest. Such dir niemanden, der zwar Gottes Botschaft in der Hand hält, aber eigentlich auf sich selbst vertraut. Leute, von solchen Predigern haben wir genug. Wenn jemand das bewusst ist, Gott hat mir hier etwas anvertraut und ich vertraue auch darauf, auf diese Botschaft und ich bringe sie, der muss mit Auswirkungen in seinem Leben rechnen, dass etwas passiert. Das kostet etwas, als Vorbild rumzulaufen. Es ist schön, als Vorbild zu fungieren. Es ist toll, wenn man, und das hat irgendwie nichts mit Egoismus und so weiter zu tun, es ist schön zu sehen, wenn mein Verhalten und mein Reden einen guten Einfluss hat auf andere Menschen. Freut ihr euch darüber? wenn Leute zu euch kommen und sagen, ey, danke, dass du das und das getan hast, dass du das und das gesagt hast, das hat mir so gut getan, das hat mich auf Kurs gebracht. Hey, das ist richtig gut. Und das ist in Ordnung, dass wir uns über sowas freuen. Ja, und nicht mit so einer falschen christlichen Demut das einfach an uns abprallen lassen. Nein, es wahrzunehmen und dann dankbar zu werden. Hey, das ist so cool. Das macht richtig Spaß. Danke Gott, dass du mich gebrauchst, um Menschen zu verändern. Denn das ist dein Plan. Das ist die positive Seite. Es gibt auch sehr schwierige Seiten. Und die lesen wir in unserem Predigttext in Kapitel 2, in den ersten zwei Versen. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Also, als wir zu euch gekommen sind und erzählt haben und Gemeinschaft hatten. Sondern, nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Wir hatten vorhin eben gerade schon, dass Paulus sagt, ich habe das Evangelium bekommen und ich predige es. Ich vertraue darauf. Gut, dass er das zweite Kapitel noch schreibt. Und jetzt sagt er im Prinzip nochmal genau das Gleiche und reichert es an mit sehr krassen Wörtern. Gelitten, misshandelt, viel Kampf. Wenn jemand aus seiner Moderationsrolle heraustritt und anfängt, das ist die Wahrheit, dort lang, alter Schwede, ganz genau, Wilfriede, es wird schwierig. Wir haben im ersten Kapitel gesehen, dass Paulus auf das Evangelium Gottes vertraut und es auch etwas bewirkt. Er hat Gewissheit in dem, was er spricht. Und hier heißt es auch, nach der Misshandlung, nach dem Leiden, sagt er, wir wurden freimütig. Wir hatten Mut, es zu sagen. Wenn du auch Mut haben möchtest, es zu sagen, voller Freude, voller Freimütigkeit, es ist mir sowas von wurscht, wenn Leute jetzt mir eine reinhauen dafür. Aber ich möchte es geradeaus sagen, weil ich davon überzeugt bin. Dann stell dich darauf ein, dass du in eine Phase der Bewährung kommst. In eine Phase der Erprobung. Ich prophezei jetzt hier nicht über jeden, dass er misshandelt wird und leiden muss. Ich wünsche es niemandem. Aber glaubt mir, aus Erfahrung. Wer Gottes Wort in die Hand nimmt und es ernst meint, der erfährt, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann solltest du die Kosten überschlagen. Diese Zeiten können kommen. Wer als geistlicher Vater, als geistliche Mutter sich von Gott gebrauchen lassen möchte. Wir werden bewährt, wir werden erprobt. Aber ich habe eine gute Nachricht. In dieser herausfordernden Botschaft. Wenn ihr merkt, ich kriege Gegenwind und ich werde angefeindet, dann dürft ihr wissen, dass ihr in dem Augenblick eins gemacht werdet mit Jesus Christus selbst. Also in meiner Bibel steht nicht, dass sein Weg extrem easy und leicht war. Ich möchte aus Johannes 17 also der gleiche Jesus, über dem wir sagen können, seine Worte sind Geist und Leben. Ja, richtig Power, richtig Energie. Dieser gleiche Jesus sagt in Johannes 17, Vers 14, er betet zu seinem Vater im Himmel. Und sagt zu Gott, ich habe ihnen, also deinen Jüngern, deinen Kindern, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Also es kann eine Zeit der Bewährung geben. Und fragt einfach mal rum, von Menschen, wo ihr geistlich wirklich sagt im Glauben, das sind Menschen, ich habe irgendwie, da merkt man, da kommt was rüber. Das sind so Vorbilder, das sind so Väter und Mütter im Glauben. Fragt die mal. Fragt die mal, ob sie Zeiten der Bewährung kennen. Wenn ihr jemanden findet, der das nicht hat, zeigt ihn mir bitte. Bin sehr gespannt. Das ist die eine Sache. Eine weitere Eigenschaft, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Ich habe mir diesmal hier keine Uhr hingelegt, deswegen weiß ich gerade gar nicht, wie lange ich spreche. Könnt ihr überhaupt noch? Okay. 1. Thessalonicher 2, die Verse 3, 5, 6 und 10. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Vers 10. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Menschen, die Vorbilder im Glauben werden, die leben nicht aus einem Egoismus. Sie schauen nicht, was sie hier rausbekommen können. Sie schauen nicht, wie sie gut dastehen können. Sie achten nicht in erster Linie darüber, was die anderen denken werden. Sondern in allererster Linie denken sie, was denkt Gott? Was denkt Gott über mich? Und wenn seine Gedanken gut sind, dann soll es mir reichen. Und ich vertraue auf seine Botschaft, auch wenn ich durch eine Zeit der Bewährung gehe, dass Gott etwas tun wird. Ich habe das mal so unter dem Begriff Wahrhaftigkeit gefasst. Und dann möchte ich gerne die Verse 7, 9 und 11 nochmal vorlesen. Vielleicht die zentralsten zu diesem Thema. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sind wir in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Vers 9, denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Vers 11, wie ihr wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln. Der familiäre Ton, der hier herrscht, es ist genial. Es ist genial. Wir sind nicht mehr olle Knechte, Sklaven oder irgendwelche Laufburschen. Paulus sieht sich als Mutter, wie ein stillendes Baby. Und einfach diese zärtliche Liebe in so ein starkes Bild packt. Dann sagt er in Vers 9, ey, wir haben alles für euch gemacht. Brüder, Mutter, Bruder. Und in Vers 11, der in 12 dann auch mündet, wie ein Vater tröstet, ermutigt, ermahnt, für Klarheit schafft, dich auf Kurs bringt. So viel familiärer Ton. Wisst ihr, ich glaube, dass wenn wir das anfangen zu leben, wird das starke Auswirkungen haben. Denn jeder Mensch sehnt sich nach einer Mutter, nach Geschwistern und nach einem Vater. Und unsere Gesellschaft bröckelt gerade so dahin, was diese Themen angeht. Ja, ich möchte nicht alles schwarz malen. Aber was das angeht, sind wir im Umbruch. Und das Familienbild ist kommt sehr ins Wanken. Wenn wir anfangen, unter uns im Glauben das zu leben, da werden diese Zeiten der Bewährung, der Probe wie nichts erscheinen. Weil der Gewinn ist so viel größer als ein Problem, als Leute, die dann gegen mich sind. weil den Reichtum, den ich bekomme. Ich habe es gesagt, ist viel, viel größer. Ich möchte zum letzten Punkt kommen. Es gibt noch mehr zu sagen, aber ich möchte unbedingt noch jemanden zu Wort kommen lassen. Ein schönes Zitat. Vers 12. Das beschreibe ich als Ziel der geistlichen Elternschaft. Was ist eigentlich das Ziel? Und das finden wir in Vers 12, wo er im Prinzip, wo der Paulus die Mutter und den Bruder und den Vater heranzieht. Und das zielt alles dahin, des Gottes würdig zu wandeln. Also Gott entsprechend. So wie Gott es möchte, so zu wandeln. Also Wandel ist eine Lebensführung. So zu leben, wie Gott es gefällt. Und wir werden hineinberufen in das Reich seiner Herrlichkeit. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das Ziel ist nicht, wenn du merkst, dass Menschen auf dich hochschauen. Dein Ziel ist es nicht, Menschen abhängig zu machen. Dass sie gar nicht mehr anders können ohne dich. Alle Eltern, die das mit ihren Kindern tun, da sagt man zu den Kindern Muttersöhnchen. Ja, wir sind keine Muttersöhnchen im Reich Gottes. Es geht immer darum, jemanden in die Freisetzung zu führen, dass er selber zu einem Vorbild wird und nicht in einer Abhängigkeit. Und dazu kann man sehr, sehr schnell neigen. Übrigens auch im Glauben jetzt gesprochen, wenn das Kind zu jemandem kommt, wo er sagt, das ist ein Vorbild für mich, möchte man ganz gern, weil es so kuschelig und warm ist bei dem Glaubensvater und der hat immer ein Ohr für mich und der drückt mich und hier und da. Und das ist auch wichtig. Ja, wir haben dieses Liebevolle auch gesehen. Aber das Ziel auch des Vaters in Vers 11 ist geradeaus. Los geht's in das Reich Gottes. Lebe jetzt das Leben. Ich kann die Probleme nicht für dich lösen. Hör auf, immer wieder an Menschen zu kleben, als wenn sie deine Probleme lösen können. Du sollst des Gottes würdig wandeln. Und du hast eigene Füße. Geh. Und das ist wirklich gute Elternschaft, wenn man Kinder in die eigene Verantwortung bringt. Auch im Glauben. Aber wenn wir als Gemeinde nur lebensfähig sind, sonntags von 10 bis 12 Uhr, wenn der Pastor redet, dann sind wir geistig ungesund. Und wir schaffen aber das Leben nicht. Es ist gut, Vorbilder zu haben. Aber führt euch nicht in eine Abhängigkeit von Menschen, zu denen ihr hochschaut. Sie sollen ein Hilfsmittel sein, um selber dorthin zu kommen, um als Multiplikator wieder zu wirken. Und selber zu kämpfen, voranzugehen. Ich möchte, mein Held, ja, Spurgeon, der englische Prediger, oder der mal englischer Prediger war, weil er schon längst verstorben ist, hat zu dem Vers 12 Folgendes gesagt. Viele von denen, die sich für Adler erklären, bringen den größten Teil ihres Lebens damit zu, nach Fliegen zu jagen. Statt wie Könige zu handeln, benehmen sich viele, die behaupten, Gottes Kinder zu sein, so niedrig, als wenn sie die Küchenjungen in der Küche des Mammon wären. Sie halten sich nicht für Cäsaren, sondern würdigen sich selbst herab, als wenn sie Cäsars Sklaven wären. Sie leben von seinem Lächeln und bitten um seine Erlaubnis, sich bewegen zu dürfen. Was für eine Absonderung von der Welt. Was für eine mutige Heiligkeit. Was für eine Selbstverleugnung. Was für einen himmlischen Lebenswandel mit Gott sollte man bei denen sehen, die dazu auserwählt sind, ein Volk des Eigentums Gottes zu sein. Gottes Repräsentanten auf der Erde. Wenn die Welt schlechter und schlechter wird, so gehört es sich für Männer Gottes und auch für Frauen Gottes, besser und besser zu werden. Noch einmal. Wenn die Welt schlechter und schlechter wird, so gehört es sich für Männer Gottes, besser und besser zu werden. Wenn die Sünder niedriger sinken, müssen die Heiligen höher steigen und ihnen beweisen, dass ein wiedergeborenes Leben nicht an den allgemeinen Verderben teilnehmen kann. O Herr, ich weiß, dass du mich in Jesus Christus zu einem König gemacht hast. Hilf mir darum, ein königliches Leben zu führen. Amen.